Einen wunderschönen guten Morgen darf ich euch wünschen. Es haben etliche gesagt, danke, dass du kommst und uns dienst. Ihr wisst gar nicht, wie viel ihr mir schon gedient habt, jetzt in dieser Zeit, die wir zusammen verbringen konnten. Das ist so ermutigend, euch hier zu sehen, um euch zu wissen. Ich darf euch ganz liebe Grüße mitbringen von der Freien Evangelischen Gemeinde in Reutlingen. Wir sind die in der unteren Gerberstraße. Wenn es noch Stadtmauern gäbe, das sind die innerhalb der Stadtmauern. Aber früher hat es da ganz fürchterlich gestunken, als die Gerber noch da waren. Genau, ganz liebe Grüße, das vergesse ich immer. Und wenn es in Ordnung ist, würde ich auch ein paar Grüße mitnehmen. Der ein oder andere nickt, okay, ich werde sagen, 30% von Ihnen grüßen euch. Entschuldigung. Einige von euch kennen mich und da sehe ich auch ganz liebe Gesichter. Und an den einen oder anderen Namen erinnere ich mich auch, an Karl und an Jo, an Michael da hinten. Genau. Ich sage trotzdem 2, 3 Takte zu mir. Ohne meine wunderbare Frau Kathi wäre ich jetzt nicht da. Sie ist in der unteren Gerberstraße mit unseren, wir haben 4 Kinder, inzwischen 3 Mädels. Es geht los bei 14, 12, 8. Und da hat Gott gedacht, nachdem er uns diese 3 Ammen anvertraut hat, kann er dann ein paar Jahre später uns den inzwischen knapp einjährigen Joel noch hinterhergeben. Genau, das hat man vorher nicht gebacken bekommen. Ich darf in Reutlingen arbeiten. Ich sehe das als ein großes Vorrecht, in der gleichen Stadt zu arbeiten, wo ich auch zur Gemeinde gehe, weil das einfach die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass sich Wege kreuzen von Leuten, die man auf der Arbeit kennt. Und das ist eine gute Sache, wenn man mal eine Einladung aussprechen möchte und die Wege nicht so weit sind. Und bin da auch sehr dankbar, dass wir einen kleinen Gebetskreis haben auf der Arbeit. Wenn du die Gelegenheit hast, sowas zu machen, würde ich dich unbedingt ermutigen dazu, mit Kollegen zu beten. Das ist unglaublich. Die kommen aus den unterschiedlichsten Gemeinden. Aber einer hat mal sehr trefflich gesagt, eigentlich ist es der Moment, wo man auftaucht, wie so ein U-Boot aus dem Alltag und sich auf das besinnt, um was es wirklich geht. Und sich auszurichten und Kollegen vor Gott bringen zu können. Genau. Ich habe euch eine Geschichte mitgebracht, 2 sogar, aber die erste, mit der ich anfangen möchte. Und zwar habe ich die gelesen vor einiger Zeit. Ein junger Missionar, Matthias heißt der arbeitet im Südsudan. Vielleicht hat einer von euch die Geschichte auch gelesen. Er arbeitet im Südsudan und der hat was geschrieben, da habe ich gedacht, wow, da klickt es, da fühle ich mich sofort mit ihm verbunden. Er hat gesagt, er kommt aus der deutschen Kultur und wir seien ja unglaublich termingetrieben. Und er sei auch so ein Typ gewesen, wo der Terminkalender eigentlich immer rausplatzt, wo man sich eigentlich ein bisschen belügt, wenn man sagt, ah, das passt noch rein, das kriege ich noch unter, das machen wir noch. Und dann ist er im Südsudan gelandet, dort in einem Werkstattprojekt und an einem Tag saß er da und hat auf einen südanesischen Kollegen gewartet, der Ersatzteile holen sollte und er saß mit dessen Bruder zusammen, Paul nannte den. Und dann hat er gesagt, wie man das als Missionar ja macht, dann versucht man eine Brücke zu schlagen und zu reden und das kam einfach nicht in Gang, ging nicht los. Und dann sagt man, naja, man will die Zeit ja gut nutzen und er hat noch ein tolles, wertvolles Buch dabei, also holt er das raus und beginnt zu lesen, während der Paul da sitzt. Und dann ging es dem Matthias wie mir abends, wenn ich ein Buch lesen möchte und Kathi dann noch einen guten Gedanken hat. Du kommst immer so 2, 3 Zeilen weit und dann kommt noch ein guter Gedanke von ihr, den sie noch kurz abstimmen möchte. Also es stört sie, jetzt ging zuerst das Reden nicht und dann geht das Lesen nicht und auf einmal fängt der Paul an, aus seinem Leben zu erzählen und auf eine tiefgründige Weise teilt er sich mit, wie er groß geworden ist, wie seine Eltern sehr früh gestorben sind, wie er sich um die Geschwister kümmern musste, wie er Soldat war dort in diesem Krieg im Sudan. Er fängt an zu weinen, während er erzählt, also er öffnet sich ihm wirklich und Matthias ist ganz baff. Und sieht den Moment aber als richtig und gegeben an, auch ein Zeugnis zu geben von der Hoffnung, die er in Jesus hat, die er leben durfte, von der Heimat, die er erwartet, ein Himmel ohne Leid und kann mit ihm beten, kann den Moment nutzen. Das heilt nicht alles, aber es ist ein Moment der Hoffnung, den er weitergeben kann. Und er denkt später darüber nach und hat gesagt, er hat sich diesen Tag ganz anders vorgestellt vom Ablauf, aber Gott hat diesen Moment genutzt und hat da eingegriffen und hat das geschenkt, hat diese Gelegenheit geschenkt, ein Zeugnis zu sein. Und er hat gesagt, er möchte lockerer mit seinem Terminkalender umgehen, er möchte mit solchen Zeiten rechnen, weil, Und da zitiert er einen Jerry Bridges: Wir haben immer Zeit, das zu tun, was Gott von uns will. Es wurde ihm da sehr bewusst. Zu beschäftigt für Gottes Plan. Und da habe ich jetzt eine Frage an dich. Wenn ich heute Morgen mit dem Schlagwort Mission und Evangelisation um die Ecke komme, was löst das aus in dir? Passt es zu deinem Alltag? Ist da der Platz dafür drin? Ist es etwas, das wir einplanen zu bestimmten Zeiten, oder ist es etwas, wo wir jeden Moment damit rechnen, dass Gott es nutzt? Was für ein Gedankenkarussell geht da los? Ich würde euch da gern mitnehmen, das wird unsere zweite Geschichte sein, in Markus 6 unter dem Thema. Muss ich in die Richtung klicken? Super, vielen Dank. Ah, und ich sehe es sogar hier vorne, gehen wir noch eins zurück. Genau, unser Thema: zur Befreiung beauftragt und bevollmächtigt. Oder könnte noch spezifischer werden und sagen: Du bist zur Befreiung beauftragt und du bist bevollmächtigt. Und da möchte ich mit euch sehr gerne den Abschnitt lesen in Markus 6, die Verse 7 bis 13. Ich habe die auf der nächsten Folie dabei, das ist nach der Elberfelder Übersetzung. Ihr werdet gleich sehen, da habe ich vier Farben benutzt. Ich hoffe, man kann sie einigermaßen lesen, weil das auch vier Abschnitte sein werden, die uns beschäftigen. Ich möchte es lesen, Markus 6, die Verse 7 bis 13. Und er, Jesus, ruft die 12 herbei, seine 12 Jünger, und er fing an, sie zu zwei und zwei auszusenden und gab ihnen Vollmacht über die unreinen Geister. Und er gebot ihnen, dass sie nichts mit auf den Weg nehmen sollten als nur einen Stab, kein Brot, keine Tasche, keine Münze im Gürtel, sondern Sandalen untergebunden, und zieht nicht zwei Unterkleider an. Und er sprach zu ihnen: Wo ihr in ein Haus eintretet, dort bleibt, bis ihr von dort weggeht. Und welcher Ort euch nicht aufnehmen und wo man euch nicht anhören wird, von dort geht hinaus und schüttelt den Staub ab, der unter euren Füßen ist, ihnen zum Zeugnis. Und sie zogen aus und predigten, dass sie Buße tun sollten. Und sie trieben viele Dämonen aus und salbten viele Schwache mit Öl und heilten sie. Wir sind ja mitten im Markus. Jetzt machen wir es ein bisschen fair. Ich erzähle etwas vom Rahmen, okay? Nur zur Einordnung. Der Markus selber geht mir davon aus, was er zusammengestellt hat, waren Augenzeugenberichte von Petrus. Also er hat Petrus begleitet, als der gepredigt hat, und hat dann von ihm Material genommen. Und ist so das vermutlich älteste Evangelium, das wir haben. Und interessant ist, dass in seinem kompletten Evangelium es eigentlich nur eine Stelle gibt, wo Markus so ein bisschen sagt, was er denkt. Das ist toll, das ist nämlich für die mit einer ganz kurzen Konzentrationsspanne. Das finden wir im allerersten Vers vom Markus-Evangelium. Das mag ja sein, dass es heute einfach zu viel ist. Und wenn dann der erste Vers dabei ist, dann ist auch schon gut. Ich lese euch das kurz vor. Der allererste Vers, da sagt Markus: Anfang des Evangeliums Jesu Christi, des Sohnes Gottes. Ihr werdet schon ein paar Mal gelesen haben, sicher denkt man, ja, ist ja völlig normal. Aber es ist das einzige Mal, dass er sagt: Ich glaube, dass es der Sohn Gottes ist. Und was dann kommt, sind ganz viele Ereignisse, wo er immer wieder zeigt, wie Jesus handelt, aber er lässt die Frage eigentlich offen. Er spielt dir die Frage zu: Was denkst du, wer Jesus ist? Was denkst du? Und ich hoffe, ich bin noch in dieser kurzen Konzentrationsspanne drin. Wenn wir jetzt noch ein paar Verse weitergehen, auf 1, Vers 15, das ist so, was das Markus-Evangelium ein bisschen zusammenfasst, nämlich der Auftrag, den Jesus selber hatte. Markus 1, Vers 15, da werden wir heute im Predigtext auch nochmal drauf zurückkommen. Da sagt Jesus: Die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe gekommen. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Ich bin gekommen, dass ihr umkehrt. Dass ihr Buße tut, dass ihr das ablegt, was nicht zu Gott passt, dass ihr zurückkommt. Auf das werden wir später auch noch kommen. Und das fasst so schön zusammen. Und der Text ist dann eingebettet, wenn man so in Kapitel 4 reingeht, da erzählt Jesus die Gleichnisse vom Reich Gottes, zum Beispiel vom Sämann, von der Lampe, vom Senfkorn. Und dann gibt es davor Zeichen von seiner Macht, also wirklich sehr erlebbare Zeichen, nicht nur Geschichten, sondern die Sturmstillung, einer meiner Favoriten, der Gerasener. Und das wäre total krass, wenn wir das miterleben würden, was da passiert ist. Das passt so gar nicht zu Sonntagmorgens. Die blutflüssige Frau, die Auferweckung der Tochter von Jairus. Also wirklich, es sehr krasse Geschichten. Und dann unmittelbar vor dem Text, den wir lesen, war Jesus nochmal in Nazareth, in seiner Heimatstadt, und erfährt ja da die Ablehnung. Also total das Gegenteil, gell? Die Gleichnisse, offenbart Gottes Reich, dann zeigt er seine Macht und dann sagen, oh ja, den Jesus, den kennen wir ja, und wir kennen ja seine Brüder und Schwestern, und was soll das schon sein? Und jetzt beginnt ein Abschnitt, wo er das erste Mal seine Jünger aktiv mit reinnimmt. Die haben ihn begleitet und die haben also all diese Dinge gesehen. Und deswegen ist er für uns auch spannend zu sehen, wie macht Jesus das denn, dass er seine Nachfolger in seinen Auftrag mit reinnimmt. Wie bindet er sie ein? Mission, Evangelisation. Hat es einen Bezug zu dir? Hat es einen Bezug zu deinem Alltag? Und das wollen wir uns angucken in 4 Punkten. Einmal den Auftrag, den er gibt, die Ausstattung, die er ihnen da mitgibt, den Aufenthaltsort und am Schluss den Ausgang von dieser Geschichte. Und man könnte gewissermaßen sagen, es ist ihr erstes Praktikum. Ja, hast du schon mal ein Praktikum gemacht? Wie fühlt man sich als Praktikant? Als blutiger Anfänger, gell? Ganz klein. Aber das Gute ist, an einem Praktikum, in dem Moment weiß man es noch. Je länger man eine Sache macht, desto toller findet man sich drin und meint, man hat es voll raus. Und die stehen da ganz am Anfang. Dann steigen wir mal ein mit diesem Auftrag, den Vers 7. Ich lese den gerade nochmal vor. Und er ruft die 12 herbei und fing an, sie zu 2 und 2 auszusenden und gab ihnen Vollmacht über die unreinen Geister. Genau. Der Auftrag, das ist das Erste. Interessant, die Jünger, es kommen nicht selber drauf. Ich habe mich gefragt, wie die sich wohl fühlen. Also sie sind mit Jesus unterwegs und die sehen, wie Jesus seine Macht offenbart. Und ich muss sagen, das ist ja schon beeindruckend. Also so einen Sturm zu stillen, das wäre schon eine Sache, das hätte ich gerne in meinem Portfolio. So, und jetzt kommt man mit und und das ist alles, weil Gott so groß ist. Vielleicht waren manche dabei, die gesagt haben, ich kann es gar nicht abwarten, bis ich da endlich raus kann und dann auch mal Stürme stillen oder Dämonen austreiben. Vielleicht gab es auch andere dabei, die gesagt haben, ist schon relativ früh jetzt so. Also wir haben einiges gesehen, aber er findet es den richtigen Moment. Er gibt ihnen eine Botschaft mit und wir müssen so ein bisschen spickeln im Text. In Vers 12 sehen wir, was die Botschaft ist. Und da schließt sich der Kreis mit 1,15. Er sagt, die Botschaft, die ihr habt, ist, ihr sollt den Buße predigen. Ihr sollt den Leuten, denen ihr begegnet, predigen, sie müssen umkehren zu Gott. Und es ist nicht so, dass die Zeit nicht religiös war oder geprägt war, um ein religiöses Wissen und eine Tradition, aber man sagt innerlich, ihr müsst umkehren, ihr müsst zurück zu Gott, da muss eine Beziehung entstehen. Diese Botschaft, Buße, ich weiß nicht, ob das ein Wort ist, das zu deinem aktiven Wortschatz gehört, ich ist eher nicht mehr so populär. Ich kann es für mich am besten greifen mit dem Begriff umkehren, umdrehen, zurückkommen. Was wäre denn diese Botschaft heute? Was wäre denn diese Botschaft heute? Über die Buße noch hinaus. Diese gute Botschaft, dass Jesus wirklich Gott zeigt in dieser durchgeknallten Welt, dass es wirklich jemanden gibt, der Gott zeigt und der uns ihn vorgelebt hat und der durch seinen Geist immer noch in uns da ist. Jesus zeigt uns Gott. Dass Jesus wirklich eine rettende Liebe hat. Nicht der mit dem erhobenen Zeigefinger dasteht und sagt, guck, was ich alles für dich getan habe und jetzt bist du dran, mein Freund. Nee, sondern der dich einlädt mit einer rettenden Liebe, dass Jesus dich wirklich liebt. Wir müssen aufpassen, wir haben es so oft gehört, gell, dass wir es immer noch erfassen, sagen, Jesus liebt dich wirklich. Dass er auch die einzige Lösung ist in meiner Verlorenheit. Dass er mir ein guter Hirte sein will. Das ist unglaublich komprimiert. Und dass er der Fürst meines Lebens sein will. Der Fürst wirklich, der am Steuer sitzt. Er gibt ihnen die Botschaft mit, kehrt um zu Gott. Und dann stattet er sie aus mit Vollmacht. Dieses Wort, wenn man sich das genauer anschaut, das bedeutet so viel wie Autorität. Er gibt ihnen eine Autorität mit, eine Erlaubnis. Auch ein Stück weit sagt es aus, er gibt ihnen etwas mit, dass es kein Hindernis geben wird, dass ich ihnen in den Weg stellen darf. Man könnte vielleicht heute sagen, es ist sowas wie die Exekutive bei uns. Also jemand, der das Recht hat, etwas zu tun und der die Macht hat, etwas umzusetzen. Zum Beispiel in dem Moment, wenn ich über die rote Ampel fahre und die Polizei mich erwischt, dass sie wirklich sagt, Das ist nicht in Ordnung. Sie hat das Recht und sie hat die Macht, mich da festzuhalten. Oder vielleicht ein anderer Ort, der uns geläufig ist. Jesus steht vor seiner Kreuzigung vor Pilatus und antwortet ihm nicht. Und Pilatus kann es gar nicht einordnen und sagt, weißt du nicht, dass ich die Macht habe, dich zu töten? Das ist dieses gleiche Wort. Wisst ihr noch, was Jesus dann antwortet? Ja, genau. Du hättest keine Macht, wenn sie dir nicht von oben gegeben wäre. Genau. Aber das ist dieser Begriff von Macht aus der, Entschuldigung, aus der Perspektive von Pilatus, der kann es gar nicht ein, und er sagt, ja, ich bin, also Daumen hoch, Daumen runter. Und Jesus sagt, nee, es ist ganz anders, wo diese Macht herkommt. Und er gibt ihnen Macht auch über Dämonen. Das ist auch in unserem Kulturkreis schwieriger einzuordnen. Ich hatte das Vorrecht, in Afrika groß zu werden als Jugendlicher. Ich war Missionarskind. Da war diese dämonische Macht war da viel präsenter. Also dass man auch offen darüber gesprochen hat und gesagt hat, guck mal, diese Person ist besessen. Und teilweise hat man das gesehen auch als was sehr Zerstörerisches. Dass diese Geschichte vom Gerasener sehr hilfreich. Der hat Steine genommen und sich ins Gesicht geschlagen. Damit, das ist, wenn Satan tobt, so äußert sich das, also dass Leute ihre Kontrolle verlieren. Man könnte vielleicht von der Symptomatik sagen, was ähnlich ist, eine Sucht, die anfängt, einen Menschen zu beherrschen. Der Matthew Perry ist ja letzte Woche gestorben, einer der Schauspieler von Friends. Und ich hatte dann, wahrscheinlich aufgrund dessen kam ein Interview, das ich gesehen habe, der war alkoholsüchtig und hat gesagt, also ich habe noch Kontrolle über das erste Glas und danach habe ich keine Kontrolle mehr über mich. Da musste ich auch an das denken, das ist sowas ganz Ähnliches. Man hat keine Kontrolle mehr über sich. Und das ist teuflisch, dieses Zerstörerische, das den Menschen einfach nur runterreißen will und kaputt machen möchte. Und Jesus sagt, ich gebe euch Vollmacht über diese Dämonen. Und dann sendet er sie aus, Als Partner, zwei und zwei. Die wussten auch nicht, wie sie zusammengewürfelt sind. Gell? Da können wir uns die wildesten Konstellationen überlegen. Vielleicht zum einen alttestamentlich, weil sie zu zweit auftreten und damit ein glaubhaftes Zeugnis sind, wenn sie zu zweit auftreten. Oder ganz praktisch, weil es zu zweit einfach wesentlich ermutigender ist als alleine. Bei dem, was dann auch auf sie kommt. Diese Jünger sind beauftragt worden. Ist mir bewusst, dass meine Beauftragung, auch ein Zeugnis zu sein, wirklich ein Teil des Paketes Nachfolge ist. Wir haben ja manchmal so die Vorstellung, es gibt Evangelisten, es gibt Leute, die speziell so eine Gabe haben, von Jesus zu reden. Und ich glaube, es gibt auch Menschen, da ist das ausgeprägter. Aber wenn Jesus uns beruft als seine Nachfolger, dann ist das etwas, das sieht man im großen Liebesauftrag, mache zu Jüngern, das spricht er ja zu uns allen. Gell? Und es ist wirklich ein Teil, der jeden von uns betrifft. Wie das aussieht, in welchem Format, das ist nochmal ganz was anderes. Aber diese Beauftragung, diese Botschaft weiterzugeben, ist etwas, das bei jedem von uns als Nachfolger eigentlich dazugehört. Bedeutet es im Einzelnen etwas zu ertragen, etwas zu sagen, etwas zu geben, also wie ich ein Zeugnis bin, das ist unterschiedlich. Und unsere Botschaft ist, es gibt Rettung und du brauchst Rettung. Und das ist eine relativ unpopuläre Botschaft in einer postmodernen Welt, die sich herausnimmt, als eine absolute Wahrheit zu sagen, es gibt keine absolute Wahrheit. Wie sollst denn du daherkommen? Das mag gut sein für dich, Jesus ist für dich vielleicht was Gutes, wenn du da einen Trost drin findest, aber bitte lass mich damit in Ruhe. Und ich will gar nicht sagen, dass es einfach ist, das bedarf sehr viel Liebe, aber es ändert nichts am Inhalt, dass wir diese rettende Botschaft haben und dass wir, wie die Jünger, auch diese Autorität haben, diese Vollmacht haben, diese Botschaft auszusprechen. Und da spielt es keine Rolle, was für einen Gegenwind ich bekomme. Jetzt will ich euch das nicht sagen als jemand, der es begriffen hat, sondern ich predige mir selbst auch darin. Aber mir bewusst zu machen, in dem Moment, Jesus spricht mir die Autorität zu, das zu sagen, es gibt einen Weg. Und egal wie es drumherum aussieht und wie nachvollziehbar das dem Gegenüber ist, das ändert nichts an dieser Wahrheit. Es wird Momente geben, wo mein Gegenüber diese Wahrheit erfassen kann und viele Momente geben, wo er es nicht erfassen kann. Aber es ändert nichts an der Wahrheit. Wer sind unsere Partner? Wer sind deine Partner? Hast du einen Hauskreis? Hast du vielleicht das seltene Vorrecht, eine Zweierschaft zu haben? Ich hatte über mehrere Jahre einen guten Freund, wo wir regelmäßig Bibel lesen konnten, sehr offen austauschen konnten, bis er dann umgezogen ist. Erlebst du deine Gemeinde als so einen Ort der Partnerschaft, wo du sagen kannst, hey, geistlich bewegt mich das. Ich wünsche euch das wirklich, weil das fängt hier an. Und Gott uns wirklich, jeden Einzelnen von euch, ausstattet mit Gaben zur Ermutigung des anderen. Natürlich gibt es Zeiten, wo man müde ist, wo man schwach ist, wo man krank ist, wo man das nicht geben kann. Aber ganz grundsätzlich hat er sich das genauso gedacht. Das ist der Grund für Gemeinde. Jeder von euch, gell? Nicht nur die auf der Bühne, ganz besonders nicht nur die. Und wenn wir das ergreifen, glaube ich, dann wird Gemeinde lebendig. Partner. Kommen wir zum Zweiten, die Ausstattung. Das ist ja interessant. Jesus sieht die Ausstattung als Teil des Auftrags. Dann darf man nicht vergessen, es ist hier ein Praktikum. Also das ist jetzt nicht ganz allgemein. Also ich lese das nicht als ganz allgemein. Ich lese die Verse nochmal 8 und 9. Und er gebot ihnen, dass sie nichts mit auf den Weg nehmen sollten als nur einen Stab. Kein Brot, keine Tasche, keine Münze im Gürtel, sondern Sandalen untergebunden. Und zieht nicht zwei Unterkleider an. Genau. Sie sollen mitnehmen Stab, Sandalen, Hemd, alles, was man für eine unmittelbare Reise braucht, um mal ab und zu einer Schlange auf dem Weg auf den Kopf zu klopfen oder dass man nicht in spitze Steine tritt, was man halt so braucht. Aber nicht mal ein Brot, also diese eigene Versorgung. Auch keine Tasche, es kann sein, dass damit auch so eine Betteltasche gemeint ist, wo man dann ganz bewusst Almosen einsammelt. Das sollen sie nicht mit dabei haben. Sondern sie sollten, bevor sie losziehen, sie wussten ja nicht, wie das läuft. Wir schon, wir können es lesen, aber die wussten das ja nicht, wie die Geschichte weitergeht, sondern bevor sie losziehen, sollten sie das Vertrauen haben, dass Jesus sie versorgen wird, dass Gott sie versorgen wird. Übrigens etwas, was für uns vielleicht schon selbstverständlich ist, aber für sie das erste Mal der Fall war: Wenn du ein Jünger Jesus bist, dann lebt sein Geist in dir und du hast Jesus die ganze Zeit dabei, die ganze Zeit dabei. Ob du ihn spürst oder nicht, er ist immer mit dabei. Für die Jünger war das jetzt aber das erste Mal, dass sie sich räumlich von Jesus entfernen. Also sie waren jetzt erstmal alleine. Jetzt konnte man nicht geschwind umdrehen und fragen, oh Jesus, wie würdest du das machen? Sondern sie ziehen jetzt, also die zwei immer, die Pärchen ziehen jetzt alleine los und machen ihre Erfahrung. Und sie mussten vertrauen, dass die Ausstattung nicht entscheidend ist, sondern dass Jesus sie versorgen wird. Das will ich für mich mitnehmen. Meine Ausstattung, deine Ausstattung, heute, wie du hier sitzt, die ist ausreichend. Es mag sein, Jesus legt dir aufs Herz, ein gewisses Bibelstudium zu machen, eine gewisse Zusatzausbildung zu machen. Aber heute, hier und jetzt, hast du alles, was du brauchst. Und es ist total wichtig, für uns das zu erfassen und nicht zu sagen, ich brauche erst dies, ich brauche erst jene Erfahrung, wenn ich das durchlaufen habe. Sondern der hat mit dir schon Praktikas gemacht, ob es dir bewusst war oder nicht. Und die Frage ist, biete ich ihm das an? Mein Stöckchen, meine Sandalen, mein Hemdchen, meine Zeit, meine Kontakte, all das, mit dem er dein Leben beschenkt hat. Du sagst so, oh, wenn ich den Freundeskreis hätte von dem, dann könnte ich ein tolles Zeugnis geben. Nee, das ist nicht der Fall. Sondern Jesus hat ganz bewusst dich da auch mit eingebunden, mit deinem Freundeskreis. Am Ende vom Lukas-Evangelium, da reflektiert er die Jünger nochmal auf diesen Punkten. Der sagt, mangelte euch an etwas? Wisst ihr, was sie antworten? Uns mangelte an nichts, genau. Uns mangelte an nichts, uns hat gar nichts gefehlt. Wir hatten alles. Und da waren sie einfach mit einem Wanderprediger unterwegs. Berufe ich mich auf Jesus? Und das ist schon eine kritische Frage, zu sagen, hey, meine Versorgung, stammt die daher, dass ich hier in Reutling bei einem Mittelständler angestellt bin irgendwo und man weiß, da kommt ein monatliches Gehalt? Oder ist es das Vertrauen wirklich, dass Jesus mir diese Stelle gegeben hat und solange das mein Platz ist, bin ich da richtig? Und wenn nicht, dann kommt was anderes dran und dann wird er es genauso versorgen als eine Frage. Es gibt diesen Trend, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, der Mini-Houses, immer wieder kommt der hoch. So ähnlich wie der Smart, reduce to the max, reduzieren, bis nichts mehr drin ist. Genau. Um das geht es hier nicht, also bei dieser Ausstattung der Jünger. Es geht nicht um Askese, dass Jesus sagt, erst wenn du nur noch mit Sandalen rumläufst, kannst du mir richtig dienen. Also das ist was anderes. Askese ist dann nicht Ausdruck des Glaubens, sondern es geht um meine Abhängigkeit von Gottes Versorgung. Und vielleicht bist du dir in der Umsetzung ungewiss. Mir geht es so, ich bin mir in der Umsetzung ungewiss. Was heißt denn das konkret? Ich will ja nicht jetzt mit irgendeinem Aktionismus losstarten. Was heißt das konkret? Und da möchte ich dich ermutigen, jetzt habe ich nicht gefragt, aber ich bin ziemlich sicher, ihr habt einen Gebetskreis hier in der Gemeinde. Ja. Also ich habe das bei uns so gemacht, wenn ich mir nicht sicher bin, dann habe ich mich dem Gebetskreis da angeschlossen. Und das ist für mich eine unglaubliche Hilfe und Orientierung, mit Geschwistern zusammen zu sein. Es war für mich auch hier sehr ermutigend, euer Gebet schon mitzubekommen, wenn wir uns so ausrichten und eigentlich unsere Hilflosigkeit vor Gott bringen und sagen, ich weiß gar nicht, was da der nächste Schritt dran ist und was du vorhast, aber ich möchte, dass du mich führst, ich möchte, dass du uns führst. Dann zum dritten Punkt, der Aufenthalt. Auch zum Aufenthalt sagt Jesus was. Und es ist interessant, man muss so die Paralleltexte lesen im Matthäus, dann kommt es noch deutlicher raus. Er sagt, geht dorthin, wo die Leute euch aufnehmen und wo sie hören. Oder Matthäus beschreibt es als würdige Häuser. Das ist jetzt nicht quasi im Entscheidungsspektrum der Jünger zu sagen, ja, du bist würdig und du bist nicht würdig, sondern Leute, die bereitwillig hören. Und dann sagt er noch was dazu, wenn ihr diese Häuser gefunden habt, dann bleibt da auch. Das heißt, wenn dann jemand anders kommt, der euch eine bequemere Unterkunft anbietet, dann ist es egal, ihr bleibt in dem Haus, die zuerst haben hören wollen. Also ein ganz entscheidendes Kriterium. Und entschuldigt, da bin ich so reingerannt, die Verse 10, 11, ich lese nochmal zur Auffrischung. Er sprach zu ihnen, wo ihr in ein Haus eintretet, dort bleibt, bis ihr von dort weggeht. Und welcher Ort euch nicht aufnehmen und wo man euch nicht anhören wird, von dort geht hinaus und schüttelt den Staub ab, der unter euren Füßen ist, ihnen zum Zeugnis. Das heißt, bei dem Auftrag, bei dem Praktikum, da sagt er schon zu ihnen, ihr werdet auf Ablehnung stoßen, ihr werdet auf Leute treffen, die euch nicht hören wollen. Das gehört dazu. Das ist ein Teil des Paketes. Und dann schüttelt den Staub von euren Schuhen. Das ist so ein bisschen eine ungewohnte Geste. Ich weiß nicht, wie das wäre, wenn du in Pullingen jemand ansprichst. Kennst du Jesus? Kann ich dir was erzählen? Nein, ziehst die Schuhe aus, klopf, klopf, klopf. Das wäre eher ungewohnt. Auf was er sich hier bezieht, das war eine Handlung, die schon im alten Israel üblich war, als ein Israelit quasi aus den heidnischen Ländern zurückgekommen ist nach Israel. Dann hat man wirklich die Schuhe ausgezogen und den Staub abgeklopft als Zeichen, dass nicht mal der Staub reingehört in Israel. Also dass man wirklich getrennt ist und abgesondert für Gott. Heute würde man sagen, ein bisschen hochnäsig. Aber es hat eine sehr interessante Symbolik, weil da ganz klar eine Grenze aufgezeigt wird. Und man sagt, es gibt eben einen mit Gott und es gibt einen ohne Gott, das bei denen bis hin zu dem Staub geht. Es gibt einen Punkt des Gerichts ihnen zum Zeugnis. Übrigens etwas, was Paulus und Barnabas auch machen, als sie in Antiochia sind und weiterziehen. Da ziehen die auch noch die Schuhe aus und klopfen sie aus. Und vorhin hat jemand gebetet, danke, das gibt es jetzt in meinen Worten wieder, danke, dass du noch nicht fertig bist, dass noch Gnadenszeit ist. Und ein Stück weit ist es so, die Jünger sprechen in dem Moment nicht Gericht, die sagen nicht, das war's, sondern die sagen, da gibt es eine Trennung und das ist ein Zeichen. Noch ist dieses Gericht nicht, noch ist Gnadenszeit, noch dürfen wir einladen, noch ist Gott nicht fertig, dass Menschen zu ihm kommen. Es ist also eine Warnung zu dem Zeitpunkt. Es ist eine wichtige Warnung. Ich bin so zum Glauben gekommen. Da war ich 10 und dann gab es eine Versammlung mit Abendmahl und da hieß es, ja, sind alle Jünger Gottes eingeladen. Und meine Eltern waren dabei, das war klar. Also da waren wir in Afrika als Missionarskind. Aber dann ist mir bewusst geworden durch diese Trennung, hey, Moment mal, es bedarf ja meiner Entscheidung, also diese Einladung anzunehmen. Ich bin da nicht automatisch mit dabei. Und wenn das so deutlich nicht ausgesprochen worden wäre, weiß ich nicht, wie die Geschichte ihren Lauf genommen hätte. Also diese deutliche Aussprache kann lebensrettend sein. Warum dieses Vorgehen? Warum sagt Jesus, geht zu diese Trennung? Ich glaube, dass es ein Stück weit ein Schutz ist für die Jünger. Es war aber auch ein Schutz für uns, nämlich zu sagen, ein Schutz vor Entmutigung. Ich habe eine Botschaft, die ist schon für die Welt gedacht, aber es wird Leute geben, die zuhören, die nicht zuhören. Und orientiere du dich an denen, die zuhören. Halt du die Ohren offen und die Augen und das Herz offen für Leute, die hörend sind. Und wenn du die findest, dann konzentriere dich auf die. Dann bleib auch bei denen. dann bleibt an denen dran. Kann sich rausstellen, nach 2 Wochen gehen die dir ganz schön auf den Keks. Aber dann bleib an diesen Leuten dran, wo Jesus schon durch seinen Geist ein Bewusstsein für Verlorenheit geweckt hat. Und Ablehnung ist es Teil von deinem Kalkül. Ich habe bei mir mal festgestellt, die Narben, die ich an den Knien habe, so die, manche kann man ja noch Ereignissen zuordnen, und die hören so auf mit 11, 12. So. Dann irgendwann, dann sagt man sich, die Erfahrung, diesen Sprung zu machen versus den Schmerz, den ich dadurch möglicherweise haben werde, das lohnt sich nicht mehr. Und man macht gewisse Dinge nicht mehr. Man sagt, oh, das tut ja weh. Und ich habe mich gefragt, ist das geistlich bei uns auch so? Weil so eine Ablehnung, wenn du von etwas ein Zeugnis gibst, was dir wirklich wichtig ist, das ist mein Innerstes und das Höchste, und das wird mit Füßen getreten, das tut ja weh. Und höre ich dann irgendwann auf, ein Zeugnis zu geben, weil ich keinen Bock mehr habe auf diese Narben? Und er fordert Jesus raus und sagt, du wirst diese Ablehnung haben, lass mich um deine Narben kümmern. Du wirst eine Ablehnung erfahren, die gilt aber eigentlich mir. Und ich habe die Ablehnung erfahren, das wird meinen Nachfolger nicht anders gehen. Ist das ein Teil von deinem Kalkül? Bist du bereit dazu, Jesus deine Narben anzuvertrauen? Er setzt diesen Ort ein. Da habe ich eine schöne Geschichte gelesen von einer Rallye-Lehrerin, deutschen Rallye-Lehrerin in Belgien. Und sie hatte dort die Möglichkeit, auch im Religionsunterricht Zeugnis zu geben. Und irgendwann kam ein Schüler zu ihr, der Tim, und hat gesagt, ich habe Jesus in mein Leben eingeladen. Und echt? Wie ging denn das? Ja, du hast ja gesagt, man kann den einladen in sein Leben. Und der König wird meinem Leben. Wow, ist ja unglaublich. Und dann ging das eine Woche und dann hat sie der Gedanke beschäftigt, jetzt hat der Jesus in seinem Leben, dann sollte er ja eigentlich auch Bibel lesen, damit er wachsen kann. Wie mache ich denn das? Wie erzähle ich ihm denn das? Wie nehme ich das da rein? Und 2 Wochen später kommt der Junge zu ihr und er sagt, ja, ich habe jetzt angefangen, die Bibel zu lesen. Echt? Wie denn das? Ja, Jesus hat mir immer wieder gesagt, lies die Bibel. Sie war einfach völlig baff, preist den Herrn, der so in die Situation reingewirkt hat. Er hat sie einfach dahingestellt und sie hat das gemacht, worin sie ausgebildet war, und hat dann Zeugnis gegeben. Und den Rest hat Gott gewirkt. Er hat die Situation genutzt. Sie ist inzwischen weitergezogen, betet noch für den Tim, kann aber die Geschichte nicht weitererzählen. Unmittelbar, aber einfach als ein Bild. Gott legt einen Wirkungsort fest und ich fordere dich mal heraus, nimm doch einfach den Ort, an dem du bist, als deinen Wirkungsort an. Sag doch einfach, vielleicht hat Gott Mission mit dir woanders vor, vielleicht, aber bis er dir das ganz klipp und klar sagt, wie wär's, der Ort, an dem du heute bist, das ist genau der Ort, wo er dich haben möchte. Der Freundeskreis, den du hast, das ist genau der Freundeskreis, den er vorgesehen hat. Das ist genau der Punkt, für den er dich ausgestattet hat, ein Licht zu sein und Salz zu sein. Und dann kommen wir zum Ausgang. Und das ist eigentlich das Beste. Verse 12 und 13. Und sie zogen aus, sie, die Jünger, und predigten, dass sie Buße tun sollten. Und sie trieben viele Dämonen aus und salbten viele Schwache mit Öl und heilten sie. Was mir hier am besten gefällt, ist, diese Jünger kriegen den Auftrag, sie kommen ins Praktikum, und sie tun's. Sie setzen das wirklich um. Sie machen das. Sie lassen sich von Jesus senden. Und sie dürfen das erleben. Sie predigen Umkehr. Sie predigen Heilung. Ein interessantes Wort im Griechischen. Therapeuo, Therapie, wurde auch für Dienen benutzt. Also, wenn jemand von euch da ist, der die Gabe der Heilung hat, wunderbar. Der eine oder andere könnte da sein, der die Gabe des Dienens hat. Und die Frage ist, stelle ich das zur Verfügung? Und sie dürfen das sogar erleben. Und nicht mal hier einen Dämon und hier einen Schwachen, sondern viele Dämonen, viele Schwache. Ganz reichlich. Diese Umsetzung ist entscheidend. Wie mit dem Gleichnis von den 2 Jungs, die ein Haus bauen. Der eine auf Fels, der andere auf Sand. Auf was es eigentlich rausläuft am Schluss in diesem Gleichnis ist, selig sind die, die die Worte hören und tun, die das umsetzen, wo es Praxis wird. Zu sagen, zur Umkehr aufzurufen, ich habe Mist gebaut. Das ist der Beginn von Buße. Ich habe Mist gebaut. Vielleicht muss ich das auch sagen über meine Einstellung zu Mission und Evangelisation. Das nimmt nicht den Platz ein, den Gott ihm vorgesehen hat. Hör in dich rein. Ich will dir nichts einreden. Ich will dir nichts einreden. Soll nur der Heilige Geist dir was sagen. Ja, meine Einstellung zur Evangelisation, das war Mist. Das ist nicht so, wie Gott sich das vorstellt. Vielleicht ist es eingeschlafen. Vielleicht ist es gelähmt. Vielleicht bist du vom Kopf gestoßen worden. Vielleicht bist du völlig zernarbt. Oder es ist überlagert von anderen Dingen. Kommt da eine Reue? Kannst du eine Reue zulassen, die sagt, ich habe echt einen Fehler gemacht und es soll anders werden? Es soll zu einer Umsetzung kommen, wo ich ein Zeugnis bin in meinem Ermutigen, in dem, was ich gebe, in meinem Dienen, in meinem Heilung weitergeben, in meiner Treue, vor allem aber in meiner Liebe zum Nächsten. Das ist wirklich die Grundlage. Je länger, je mehr in meiner Liebe zum Nächsten lasse ich mir die schenken. Weißt du noch, was Buße ist? Ich habe mich gefragt, ob ich noch weiß, was Buße ist. Wir hatten vor kurzem Situationen mit der Familie. Wir wollten abends essen gehen, zusammen was feiern. Und da hat sich noch sehr kurz entschlossen ein Besuch dazu angemeldet und gefragt, hey, kann ich mitkommen? Und dann ist man ja, also habe ich gedacht, bin ich höflich und sage, ja, natürlich geht es. Aber das hat einfach den Abend gesprengt. Das war nicht gut, weil es wäre eigentlich eine intime Zeit mit der Familie gewesen. Und da habe ich gemerkt, das war so ein Punkt von, das ist jetzt ein sehr kleines Beispiel, aber ein Punkt für Buße, wo ich sage, das war nicht gut meiner Familie gegenüber. Ich hätte da eine Position beziehen müssen und hätte Nein sagen müssen, damit wir diesen geschützten Rahmen für uns haben, um etwas einfach zu feiern, was innerhalb der Familie eine Bedeutung hatte. Und jetzt ist man ja der Papa von der Familie und geht man da wirklich rum und entschuldigt sich bei allen. Das kostet dann schon, also mich hat das eine Überwindung gekostet. Ich merke, das war falsch. Und den Weg dann zu gehen und sagen, es tut mir leid, das wäre eine Zeit für uns gewesen und ich hab's, das kann ich auch nicht nachholen. Das habe ich jetzt einfach versaut. Und es tut mir leid. Aber das war für mich so ein Punkt zu sagen, das ist eine Buße und das ist ja zu etwas viel Größerem möchte ich ja Menschen aufrufen, zu so einer Umkehr, das ist schon eine Nummer. Da brauche ich Gottes Hilfe, dass so eine Erkenntnis von Umkehr kommt. Und deswegen treibt es mich in den Gebetskreis und sagt, ich kann das nicht. Okay, das war, was ich euch teilen wollte, aber ich möchte gerne den Sack zubinden mit diesem großen Liebesauftrag, den wir finden in Matthäus 28, die Verse 18 bis 20. Und da gibt es den Vers 19, da sagt Jesus, geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern. Hier spricht er wirklich nicht nur zu seinen Jüngern, er spricht zu uns unmittelbar. Das ist ein Teil von diesem Auftrag, geht hin und macht zu Jüngern. Ich hatte am Anfang gesagt, dass wir Zeugen sind, das ist ein Teil des Pakets. Und es hat auch einen ganz, ganz positiven Aspekt, weil darin, wenn wir es glauben und annehmen, wirklich Erfüllung liegt. Dein Leben wird Erfüllung finden, wenn du diesen Teil des Pakets auch annimmst und sagst, ich bin berufen, Salz und Licht zu sein. Und das ist unglaublich abstrakt, gell? Salz und Licht sein, das wissen wir alle. Was das konkret heißt, ist so das Knifflige. Und ich glaube, dass Jesus das ganz absichtlich macht, damit wir ihn brauchen, damit wir uns mit ihm abstimmen und sagen, hey, aber was heißt das in meinem Leben? Wo bin ich Salz? Wo bin ich die Religionslehrerin, um in diesem Bild zu bleiben? Wo ist dieser konkrete Platz? Wer sind da meine Nächsten? Bist du bereit, Praktikant zu werden, das zuzugeben, zu sagen, ich habe davon keine Ahnung, Herr Jesus, ich mache das einfach, weil du mich einweist. Gott hat dich als Nachfolger beauftragt und er hat dich bevollmächtigt und er hat dir alles gegeben, heute alles gegeben, was du brauchst. Konzentriere du dich auf die bereit sind zu hören. Und dein Gehorsam wird Früchte tragen. Es wird Früchte tragen. Ich habe jetzt das Musikteam überrumpelt, habe gesagt, ob wir noch eine kurze Reflexionszeit haben können. Das sind einfach nochmal Fragen zu dem, was ich vorgetragen habe. Vielen herzlichen Dank für die Spontanität. Ich möchte noch beten mit uns und dann haben wir 2-3 Minuten Zeit, dass ihr über die Fragen nochmal nachdenken dürft. Ich möchte dir von Herzen danken für die Tatsache, dass du uns diese Geschichte gibst. Ja, nicht nur, dass sich das zugetragen hat, sondern dass es stimmt, du nimmst uns mit rein. Es gibt da keinen Plan B, sondern du willst es deinen Jünger, deine Botschaft weitergeben. Herr, dass du uns diese Zusage machst, wir haben alles, was wir brauchen. Und ich bitte dich, dass wir da Buße tun an den Punkten, wo die Angst übernommen hat oder wo andere Themen übernommen haben, wo wir Ausreden gefunden haben, gesagt haben, uns fehlt etwas. Mach du uns bewusst, wo du uns haben möchtest, wo wir Salz und Licht sein können, dass es aus diesem Abstrakten rauskommt, weil wir wirklich Grund haben zu danken. Du bist nicht fertig, dein Reich zu bauen. Segne du die Gemeinde hier, die EFG in Pfullingen, Herr, dass sie das mit Leidenschaft tun, dass sie einander eine Ermutigung sein können darin, für dich ein Licht zu sein und dass sie ein Licht sind in Pfullingen. Amen.